Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie sich Zeit dafür nehmen. Wir fahren fort in unserer Betrachtung des Predigerbuches aus der Feder von König Salomo. Dort ist einiges zu erfahren über die Lebensphilosophie eines Menschen, der sich eine Zeit lang von Gott entfernt hat, der in seinem Leben herumexperimentiert hat und nichts anbrennen ließ, wie man so schön sagt. Mal hat er sich allen möglichen Vergnügungen hingegeben, dann hat er versucht, in materiellem Wohlstand sein Glück zu finden. Doch gelungen ist ihm das nicht. Auch das ist eitel und Haschen nach Wind. Mit diesem ernüchternden Resümee endete das zweite Kapitel des Predigerbuches. Doch Salomo ist mit seinen Experimenten noch nicht am Ende. Mit Kapitel 3 beginnt ein weiterer Versuch, das Leben so erträglich wie möglich zu machen. Am Ende der letzten Sendung bin ich bereits darauf eingegangen. Am Anfang von Kapitel 3 schildert König Salomo, wie er ein weiteres Lebenskonzept, ja eine richtige Lebensphilosophie ausprobiert hat, nämlich den Fatalismus. So würde ich jedenfalls beschreiben, was gleich in den ersten Versen zum Ausdruck kommt. Nicht immer begegnet uns der Fatalismus in Reinkultur. Vielmehr tritt er zum Beispiel ziemlich stark im Buddhismus, aber auch in manchen christlichen Sekten zutage. Immer geht es um eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Schicksalsergebenheit. Das heißt, der betreffende Mensch glaubt nicht daran, dass er selbst oder dass Gott sein Schicksal beeinflussen kann. Salomo hat dieses Lebenskonzept offenbar ausprobiert, um Schicksalsschläge, aber auch um scheinbare Sinnlosigkeit und Langeweile besser ertragen zu können. Hier nun die ersten 8 Verse von Kapitel 3. Salomo schreibt: Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit. Abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit. Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit. Herzen hat seine Zeit, aufhören zu herzen hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit. Behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit, zunähen hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit. Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit. So also beschreibt Salomo seine Lebensansichten, die er für eine Zeit lang ausprobiert hat. Heutzutage bekomme ich das oft zu hören in der Form: Nimm das Leben, wie es ist. Oder: Du musst dich damit abfinden. In Vers 6 heißt es in unserem Text: Suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit. Das erinnert mich an Menschen, die an der Börse aktiv waren und ihr Geld verloren haben. Wie heißt es doch so schön? C'est la vie, so ist eben das Leben. Anderes Beispiel, gleiche Lebenseinstellung. Sie sind als Mann weit weg von zu Hause. Auf einer Reise begegnen sie einer Frau, die anscheinend leicht zu haben ist. Sie laden sie auf ihr Zimmer ein. Und was ihre Philosophie anbetrifft, halten sie es mit Salomo. Vers 5. Herzen hat seine Zeit, aufhören zu herzen hat seine Zeit. Mit anderen Worten, es gibt da eine Zeit für Umarmungen und Liebkosungen und eine Zeit, sich aus der Umarmung zu lösen. Das Leben so zu nehmen, wie es kommt, ist die Philosophie des Fatalismus. In Vers 9 unseres Bibeltextes geht es dann folgendermaßen weiter. Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Tja, was ist da der Sinn? Wozu soll man kämpfen? Wenn ich jemanden nicht besiegen kann, verbünde ich mich eben mit ihm. Solche Spruchweisheiten gebrauchen die Menschen heutzutage oft. Und das Schlimme ist, auf diese Art und Weise handeln sie auch. Auf dieser Grundlage wird heutzutage viel Geld verdient. Abgesehen von der Frage, ob Menschen, die so leben, richtig handeln, frage ich mich auch, ob sie wohl viel Freude empfinden können. Zumindest dürfte es schwierig sein, mit ihnen zu leben. Ihre Ehepartner haben es gewiss nicht leicht mit ihnen. Ich denke da vor allem an die Männer. Sie genehmigen sich abends das eine oder andere Bierchen oder nehmen einen Drink und werden für ein paar Stunden zu geselligen Wesen. Doch danach ist es besser, man geht ihnen aus dem Weg. Vers 3. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Salomo hat sich umgesehen. Überall sehe ich Leute mit Problemen. Wenn ich also ein wenig auf Abstand gehe, habe ich es besser. So ist es nun mal. Und dann sagt Salomo in Vers 11 über Gott, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Ja, Gott hat den Menschen die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, damit sie erkennen, dass die Welt keine Befriedigung gibt. Aber ihre Herzen sind leer geblieben. Viele Menschen kommen mit einer Philosophie daher, aus dem Leben alles, was sie kriegen können, herauszuholen. Sie sagen, das Leben ist wie eine Orange und ich werde alles Wertvolle davon auspressen. Salomo hat es so gemacht, aber es hat ihm überhaupt keine Befriedigung geschenkt. Des Weiteren sagt er in Vers 12, da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Es gibt also noch eine weitere Gruppe von Menschen, solche, die sich gütlich tun, die es sich also gut gehen lassen in ihrem Leben. Einmal hat jemand zu mir gesagt, ich bin der Meinung, Menschen sollten so viel wie möglich Gutes tun, und das versuche ich. Doch in Wirklichkeit tat er vor allem sich selbst Gutes, und das ist etwas völlig anderes. Seine Lebensphilosophie war, das Leben zu genießen und es sich gut gehen zu lassen. Kommen wir nun zu Vers 13. Denn ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Da gibt es also jemanden, der sagt, ich sehe keinen Fehler darin, zu essen und zu trinken und es mir gut gehen zu lassen. Aus seiner Sicht kann das nichts Verkehrtes sein, denn es ist ja eine Gabe Gottes. Damit kann er recht haben, aber es kann auch eine Schutzbehauptung sein, der Fatalismus des modernen Menschen. Die Verse 14 und 15 lauten, ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun, noch wegtun. Das alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. Was geschieht, das ist schon längst gewesen, und was sein wird, ist auch schon längst gewesen. Und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist. Manche Menschen reden andauernd vom Willen Gottes, aber mit dieser Betrachtungsweise sagt sich der Mensch, wenn es nicht Gottes Wille ist, dass ich gerettet werde, dann werde ich auch nicht gerettet. Sie sehen, der Fatalismus lässt keinen Raum für Gottes Gnade und sein Erbarmen. Der Fatalismus legt nahe, dass Gott Gebete weder hört noch erhört. Da muss ich widersprechen, denn Gottes Gnade, Gottes Erbarmen und Gottes Liebe machen das Leben erst aufregend. Sie bringen Freude ins Leben und geben dem Menschen Frieden ins Herz. Wir kommen nun an dieser Stelle zu einer weiteren Lebenseinstellung des Menschen, die als Egotismus bezeichnet wird. Gemeint ist das übersteigerte Geltungsbedürfnis des Menschen oder auch seine Selbstgefälligkeit, sein Selbstinteresse. Das Selbstinteresse des Menschen ist dabei summum bonum, wie römische Philosophen sich ausdrückten, das höchste Lebensziel, dem alles andere unterzuordnen sei. In Vers 16 unseres Bibeltextes lesen wir zunächst, weiter sah ich unter der Sonne, an der Stätte des Rechts war Gottlosigkeit und an der Stätte der Gerechtigkeit war Frevel. Salomo sagt hier, dass im Grunde alle Menschen böse sind. Man kann niemandem vertrauen. Eine recht zynische, aber ich muss sagen recht zutreffende Beschreibung der menschlichen Gattung. Ein Freund von mir hat erzählt, er habe mittlerweile gelernt, andere Leute zunächst einmal als seine Gegner zu betrachten, bis sie unter Beweis gestellt haben, dass sie es nicht sind. Das ist zwar eine zynische Haltung, aber nur so könne man in der Geschäftswelt erfolgreich sein. Es fiel mir schwer, meinem Freund zu widersprechen. Er ist ein erfolgreicher Geschäftsmann und hat wohl ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht. Im Grunde sieht er die Realität so, wie es Gott durch den Apostel Paulus im Römerbrief gesagt hat. Sie sind allesamt Sünder. Zurück zu unserem Bibeltext im Predigerbuch. Salomo setzt diesen Gedankengang in den Versen 17 und 18 folgendermaßen fort. Da sprach ich in meinem Herzen, Gott wird richten den Gerechten und den Gottlosen. Denn alles Vorhaben und alles Tun hat seine Zeit. Ich sprach in meinem Herzen, es geschieht wegen der Menschenkinder, damit Gott sie prüfe und sie sehen, dass sie selber sind wie das Vieh. Merken Sie's, hier geht es nun wirklich um das Geltungsbedürfnis der Menschen. Dieses Geltungsbedürfnis, so scheint es jedenfalls, wird von Gott nicht erwidert. Salomo schreibt, es geschieht wegen der Menschenkinder, damit sie sehen, dass sie selber sind wie das Vieh. Das ist wirklich nicht besonders ermutigend. Salomo fügt hinzu, ich lese weiter ab Vers 19, denn es geht dem Menschen wie dem Vieh. Wie dies stirbt, so stirbt auch er. Und sie haben alle einen Odem. Und der Mensch hat nichts voraus vor dem Vieh. Denn es ist alles eitel. Es fährt alles an einen Ort. Es ist alles aus Staub geworden und wird wieder zu Staub. Das Geltungsbedürfnis des Menschen. Bei Gott stößt es anscheinend auf keinerlei Resonanz. Aber wir sollten uns daran erinnern, dies alles sind die Ansichten eines Menschen, der unter der Sonne lebt, wie es immer wieder heißt, der alles aus einer irdischen, einer diesseitigen Perspektive betrachtet. Das Geltungsbedürfnis des Menschen wird auch als Egotismus bezeichnet. Und allein diese Bezeichnung deutet schon an, dass es da eine enge Beziehung zum Egoismus gibt, der Selbstliebe. Für sich selbst zu leben, das Leben zu genießen, ist ein Grund, warum viele Menschen darauf aus sind, bei guten Projekten mitzumachen. Andere interessieren sich für Sport und geben sich dem gänzlich hin. Wieder andere verschreiben sich der Kunst, der Literatur, der Musik oder vielen anderen Dingen. Dies alles ist nicht verkehrt, solange es nicht auf rein egoistischen Motiven beruht. Und Menschen sind oft egoistisch. Sie haben nur sich und ihr Vergnügen im Sinn und wollen ihre eigennützigen menschlichen Wünsche befriedigen. Geltungsbedürfnis und Selbstliebe, beides zusammen führt dazu, dass man sich selbst liebt und den anderen geringschätzt oder gar verachtet. Es ist das pure Gegenteil von dem, was Paulus im Philipperbrief fordert. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Geringschätzung des anderen, gepaart mit dem menschlichen Geltungsbedürfnis, haben in Indien zum Beispiel das sogenannte Kastenwesen hervorgebracht und die Klassengesellschaft in vielen anderen Teilen der Welt. Immer gibt es Menschen, die sich für besser halten als andere und die sich auch entsprechend verhalten. In den Versen 19 und 20 unseres Bibeltextes ist auch vom Tod die Rede und wie er von Menschen gesehen wird. Beschrieben wird die pessimistische Vorstellung, dass Menschen genauso sterben wie die Tiere. Ich habe mal einen Mann sagen hören, der Mensch stirbt genauso wie ein Hund, wenn du tot bist, bist du tot, und damit hat es sich. Ich frage mich, wie lebt ein Mensch, der so etwas denkt? Vermutlich wird er versuchen, so viel wie möglich aus seinem Leben herauszuholen. Ein egoistisches, ein ichbezogenes, dafür aber oft einsames Leben kann die Folge sein. Wer meint, eines Tages wie ein Tier zu sterben, der lebt womöglich auch wie ein Tier. Mit diesen Gedanken im Hinterkopf ist es sehr interessant, einmal das Verhalten von Tieren zu beobachten. Ich habe mal eine kleine Katzenfamilie beobachtet. Glauben Sie mir, die Kätzchen hatten keinerlei Achtung voreinander. Sie haben ganz nett miteinander gespielt, aber sobald es Fressen gab, haben sie das kleinste Kätzchen einfach weggeschubst. Der Besitzer der Katzen musste das Kleine eigenhändig füttern. Seine Brüder und Schwestern hätten es sonst einfach verhungern lassen. Haben Sie denn kein Mitleid? Oh nein, diese Kätzchen sind kleine Egoisten. Man kann auch kleine Vögel im Nest beobachten. Da werden Sie feststellen, dass sie es genauso machen. Jeder kleine Vogel achtet nur auf sich selbst. Das ist die Sichtweise in der Tierwelt. Kommen wir nun zu Vers 21. Salomo stellt die Frage, wer weiß, ob der Odem der Menschen aufwärts fahre und der Odem des Viehs hinab unter die Erde fahre? Indem Salomo diese Frage stellt, gibt er zu erkennen, dass er zumindest ahnt, dass sich der Mensch vom Tier unterscheidet. Denn der Geist des Menschen orientiert sich nach oben hin, zu Gott. Aber welchen Schluss zieht Salomo daraus? Vers 22. So sah ich denn, dass nichts Besseres ist, als dass ein Mensch fröhlich sei in seiner Arbeit. Denn das ist sein Teil. Denn wer will ihn dahin bringen, dass er sehe, was nach ihm geschehen wird? Mit anderen Worten, dieses Leben ist das Einzige. Man lebt nur einmal. Deshalb sollte man versuchen, es halbwegs fröhlich hinter sich zu bringen. Das klingt wieder ziemlich modern, oder? Vergessen sollten wir aber nicht, dass Salomo uns hier keine nüchternen Tatsachen präsentiert, sondern er berichtet sozusagen, welche Lebensphilosophien er ausprobiert hat, welche Experimente er durchgeführt hat im Laboratorium des Lebens. Auch im nun folgenden Kapitel 4 begibt sich Salomo auf die Suche nach Lebensglück, und es wird die Rede sein von Bedrückung, von Arbeitseifer und von Vereinsamung. Vers 1 lautet, wiederum sah ich alles Unrecht an, das unter der Sonne geschieht, und siehe, da waren Tränen derer, die Unrecht litten und keinen Tröster hatten. Und die ihnen Gewalt antaten, waren zu mächtig, so dass sie keinen Tröster hatten. Es ist immer wieder dasselbe, egal in welchem System und egal unter welcher Regierung. Arme werden immer unterdrückt. Deswegen greifen Protestbewegungen fast immer genau an diesem kritischen Punkt an. Weiter mit Vers 2. Da pries ich die Toten, die schon gestorben waren, mehr als die Lebendigen, die noch das Leben haben. Sicher haben Sie schon einmal den Ausruf gehört, ich wünschte, ich wäre tot. Das scheint Salomo hier zu meinen, wenn er schreibt, ich pries die Toten, die schon gestorben waren, mehr als die Lebendigen. Der Tod scheint bei Salomo überhaupt keine Ängste auszulösen. In Vers 3 sagt er, und besser daran als beide ist, wer noch nicht geboren ist und des Bösen nicht inne wird, das unter der Sonne geschieht. Anders ausgedrückt, es wäre für die zukünftige Generation besser, wenn sie gar nicht geboren würde. Ich wünschte, ich wäre nie geboren. Das ist auch so ein Spruch, den man öfter zu hören bekommt. Weiter schreibt Salomo in Vers 4, ich sah alles Mühen an und alles Geschickte tun. Da ist nur Eifersucht des einen auf den anderen. Das ist auch eitel und Haschen nach Wind. Das muss man sich mal vorstellen. Salomo, der uns eben noch als ein Mensch mit einem verletzten Geltungsbedürfnis begegnet ist und der auch egoistische Verhaltensweisen an den Tag gelegt hat, beklagt nun das Unrecht, das andere erleiden. Aber was ist denn mit dem Menschen, der sich richtig verhält? Was ist mit dem Menschen, der etwas Gutes dagegen setzen will? Nun, Salomo sagt hier, dass das genauso wenig gut ist. Es ist reine Zeitverschwendung. Eine wirklich pessimistische Weltanschauung, oder? Weiter mit Vers 5. Ein Tor legt die Hände ineinander und verzehrt sein eigenes Fleisch. Wie ist denn das zu verstehen? Ist denn der Tor ein Kannibale? Nein, es meint, dass er nicht gewillt ist, irgendetwas zu seinem eigenen Schutz zu unternehmen. Er müht sich nicht für sich selbst. Wir haben heutzutage etwas Ähnliches in der modernen Gesellschaft. Die Leute wollen, dass ihnen alles geschenkt wird. Vers 6. Besser eine Hand voll mit Ruhe, als beide Fäuste voll mit Mühe und Haschen nach Wind. Das ist wohl tatsächlich ein wichtiger Punkt. Natürlich will so ein Mann sein eigenes Ding machen. Er will Ruhe dafür. Und ich würde sagen, Besser so, als beide Fäuste voll mit Mühe und Haschen nach Wind. Salomo setzt in Vers 7 neu ein mit seiner altbekannten Klage: Wiederum sah ich Eitles unter der Sonne. Egal, wohin sie kommen, es läuft vieles verkehrt. Und weil es keinen Ausweg zu geben scheint, werden viele Menschen pessimistisch. Und es entsteht die Angst, dass alles noch viel schlimmer kommen könnte. Vers 8 bringt dazu ein Beispiel. Da ist einer, der steht allein und hat weder Kind noch Bruder, doch ist seiner Mühe kein Ende und seine Augen können nicht genug Reichtum sehen. Für wen mühe ich mich denn und gönne mir selbst nichts Gutes? Das ist auch eitel und eine böse Mühe. Was für ein Bild ist das? Selbst wenn du für jemand anderen arbeitest und ihm hilfst, verschwendest du deine Zeit. Salomo fährt dann fort in Vers 9, »So ist's ja besser zu zweien als allein, denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe.« Salomo nennt dann ein paar plausible Gründe, warum es gut sein kann, ein Team zu bilden mit jemandem. Aber es wird eine egoistische Begründung sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Doch bis zu diesem Punkt hat er zunächst einmal nur gesagt, dass zwei besser sind als einer allein, denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe. Will sagen, man hat die Möglichkeit, mehr zu erreichen, wenn man sich mit jemandem zusammenschließt. König Salomo, ein Mann auf der Suche nach Lebensglück. Ein Mann, der vieles ausprobiert hat. Mal hat er sich allen möglichen Vergnügungen hingegeben, dann hat er versucht, in materiellem Wohlstand sein Glück zu finden. Mal verfolgte er egoistische Ziele, dann sah er das Unglück anderer und dachte darüber nach, sich für sie einzusetzen. Doch immer wieder kam er zu dem Schluss, es ist alles eitel und Haschen nach Wind. Und ich muss Ihnen leider mitteilen, das Haschen nach Wind geht noch eine Weile weiter, nämlich in der nächsten Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.